Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am Mittwoch ist Bundeskanzler Merz ein Jahr im Amt. Seine schwarz-rote Koalition wollte einen schnellen Aufbruch. Doch kurz vor dem Jahrestag steckt sie im Stimmungstief. Zentrale Reformprojekte bei Rente und Steuer gestalten sich schwierig. Union und SPD wirken zunehmend zerstritten. In der ARD-Sendung Karin Mioska sagte Merz, es gebe in den eigenen Reihen einen größer werdenden Unmut über Kompromisse, die mit dem Koalitionspartner eingegangen werden mussten.
Ruhig ist es gerade im Berliner Regierungsviertel. Politisch aber steht Kanzler Merz ein Jahr nach Amtsantritt unter Druck. Die Unzufriedenheit mit seiner Regierung ist hoch, das Vertrauen niedrig. Für eine Bilanz sei es noch zu früh, sagt der Kanzler im Interview mit Karin Mioska. Stattdessen eine klare Ansage an den Koalitionspartner.
Ich erwarte von der SPD die gleiche Kompromissbereitschaft, wie wir sie zeigen. Wir zeigen sie. Ich bin bis jetzt sehr geduldig gewesen, auch im Umgang mit der SPD. Die SPD muss allerdings auch wissen, Kompromisse sind keine Einbahnstraße. Die müssen wir beide machen.
Fast ein Jahr nach ihrem Amtsantritt blickt die Mehrheit der Deutschen skeptisch auf die schwarz-rote Regierung. Nur noch 15% sind zufrieden mit der Arbeit der Koalition. Ähnlich niedrige Werte hatte die Ampel erst kurz vor ihrem Aus, sagt Stefan Merz von Infratest DIMAP im Bericht aus Berlin.
Die große Mehrheit traut es dieser Bundesregierung nicht zu, dass sie den Sozialstaat zukunftsfest macht oder dass sie die Wirtschaft wieder voranbringt.
Und selbst in den eigenen Reihen stimmen die Zweifeln, wie lange die Koalition durchhält. Etwa der CDU-Abgeordnete Christian von Stetten.
Wie lange hält diese Regierung noch durch?
Naja, also zumindest keine 4 Jahre.
Dabei hatte sich die Koalition vorgenommen, vor allem bei der Wirtschaft und dem Sozialstaat für einen Kurswechsel zu sorgen. Vieles ist angestoßen, aber noch nicht umgesetzt. Gleichzeitig wächst der Druck, internationale Krisen, Kriege und steigende Preise im Alltag.
In den kommenden Wochen stehen zentrale Entscheidungen an. Reformen in den Bereichen Rente, Gesundheit und Steuer. Der Kanzler will Tempo machen und noch vor der Sommerpause liefern. Ob das gelingt, dürfte entscheidend sein für den Erfolg seiner Regierung.
Das ganze Gespräch mit dem Bundeskanzler können Sie heute Abend bei Karin Mioska sehen, um 21.45 Uhr hier im Ersten. Die USA wollen nach den Worten von Präsident Trump weit mehr Soldaten aus Deutschland abziehen als bislang angekündigt. Eine genaue Zahl nannte Trump allerdings nicht. Das US-Verteidigungsministerium hatte zuvor von 5.000 Soldaten gesprochen, die in den nächsten 6 bis 12 Monaten Deutschland verlassen sollen. Führende Republikaner reagierten besorgt und sprachen von einem falschen Signal an Russlands Präsidenten Putin. Und darüber spreche ich jetzt mit Sarah Schmidt in Washington. Trotz der Kritik aus den eigenen Reihen ist zu erwarten, dass Trump künftig noch mehr US-Soldaten aus Europa abziehen könnte?
Das abschließend zu beantworten wäre spekulativ, denn bei Donald Trump weiß man ja nie, das zeigt die Erfahrung. Fakt ist, er hat gestern gesagt, dass er mehr als die 5000 Truppen aus Deutschland, also 5000 Soldaten aus Deutschland abziehen will. Das war allerdings eher eine Randbemerkung auf dem Weg ins Flugzeug in Florida. Aber schon in seiner ersten Amtszeit wollte Donald Trump deutlich mehr als 5000 Soldaten aus Deutschland abziehen. Dann wurde Joe Biden Präsident. Es kam nie dazu. Also kann man schon sagen, Donald Trump will. Fakt ist aber auch, der US-Kongress hat erst Ende letzten Jahres ein Gesetz auf den Weg gebracht, übrigens mit Unterstützung beider Parteien und unterzeichnet von Donald Trump. Und laut diesem Gesetz muss der US-Kongress involviert werden, wenn die USA langfristig viele Soldaten aus Europa abziehen wollen. Und dann muss nachgewiesen werden, dass das in Absprache mit den NATO-Alliierten passiert ist und im Interesse der nationalen Sicherheit der USA.
Sarah Schmidt in Washington, vielen Dank. Es waren Bilder, die viele US-Soldaten ihr Leben lang nicht vergessen konnten. Tausende Häftlinge mit ausgemergelten Körpern zusammengepfercht im KZ Dachau. Es war eines der ersten Konzentrationslager der Nationalsozialisten. Innerhalb von 12 Jahren waren dort mehr als 200.000 Menschen inhaftiert. Mehr als 41.000 wurden ermordet. Heute wird an die Befreiung des KZ durch die US-Armee vor 81 Jahren erinnert.
Ernst Grube ist auch in diesem Jahr zur Befreiungsfeier nach Dachau gekommen. Grube, 93, in München geboren, überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt. Da war er 12. Heute ist er zutiefst beunruhigt.
Die Gefahr ist zum einen, dass die Ideologie der Nazis, die Ideologie des Herrenmenschen, die Unterdrückung von Menschen anderer Kulturen, anderer Lebensweise, dass das immer stärker überhand nimmt.
Ende April 1945 befreite die US-Armee das Konzentrationslager Dachau. Der Nazi-Terror war zu Ende. Mehr als 40.000 meist politische Häftlinge waren hier gestorben. Aber Nahon, heute 98, überlebte in einem Außenlager von Dachau.
Es ist nicht nur wichtig zu gedenken, es ist auch wichtig, nicht zu vergessen. Wir haben was zu erzählen und hoffen, dass die nächsten Generationen zuhören werden.
Und die Erinnerung lebendig halten, mahnt Zentralratspräsident Schuster. Nur Kränze niederlegen reiche nicht.
Es geht darum, hinzuweisen, aufzurütteln, wach zu machen, damit so etwas, sei es gegen Juden oder auch gegen andere Minderheiten in diesem Lande, nie wieder geschehen kann.
Denn bald werden auch die letzten Zeitzeugen nicht mehr da sein und aufrütteln können. Das Erinnern muss sich dann auf ihre festgehaltenen Schicksale, auf Fotos und Videos stützen.
Seit 3 Jahren herrscht im Sudan Bürgerkrieg zwischen der staatlichen Armee und Milizen. Etwa 150.000 Menschen wurden getötet, Millionen vertrieben. Doch die Weltöffentlichkeit bekommt davon nicht viel mit. Eine unabhängige Berichterstattung ist vielerorts nicht möglich. Ein Grund, gerade heute in das Land zu schauen, am Tag der Pressefreiheit. Der Sudan liegt im Nordosten von Afrika. Besonders gefährlich für Journalisten ist die Arbeit in dem Gebiet Darfur, wo Milizen ganze Regionen kontrollieren und Reporter gezielt verfolgen.
Ein Reporter in den Händen einer berüchtigten Miliz. Zu sehen Kämpfer der RSF und der von ihnen verschleppte Journalist Muammar Ibrahim von Al Jazeera. Jahrelang hatte er aus Darfur über Gräueltaten der Miliz berichtet. Kritische Berichterstattung sei im Sudan lebensgefährlich, sagt Shawki Abdelazim. Er ist Journalist und musste selbst ins Exil fliehen. Journalisten werden von beiden Kriegsparteien gezielt ins Visier genommen. Bei der RSF ist es oft noch barbarischer, aber am Ende unterdrücken beide Seiten die Meinungsfreiheit. Seit 2023 herrscht Krieg im drittgrößten Land Afrikas. Die RSF-Miliz von Anführer Hemeti kämpft gegen die sudanesische Armee um General Al-Burhan. Es geht um Macht, Land und Ressourcen wie Gold. Wir als ARD-Team dürfen nur in Gebieten drehen, die die Armee kontrolliert. In der Hauptstadt Khartoum erzählen Journalistinnen, wie schwierig es geworden sei, an verlässliche Informationen zu kommen, vor allem aus Darfur. Dort hat die RSF die Kontrolle. Wir versuchen, mit den Kontakten, die noch in Darfur sind, zu kommunizieren, aber es gibt viele Hürden. Das Telefonnetz wird oft abgeschaltet, das Internet blockiert. Was aus Darfur nach außen dringt, kommt über soziale Medien. Viele Videos stammen von Kanälen mit Nähe zur Miliz. Kämpfer filmen sich und ihre Massaker teils selbst.
Für uns sind diese Videos oft die einzigen Bilder aus Darfur. Gleichzeitig sind es wichtige Hinweise auf mögliche Kriegsverbrechen. Zuletzt haben die RSF-Kämpfer weniger gepostet. Das heißt, weniger Videos, weniger Informationen, auch über das Schicksal des verschleppten Journalisten Muammar Ibrahim. Ein ganz genaues Bild zu bekommen über die Lage im Sudan bleibt schwierig.
Sie können für die Menschen im Sudan spenden, und zwar an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft. Stichwort ARD Nothilfe Sudan, IBAN DE 53 200 400 600 200 400 600. Der FC Schalke 04 kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Nach einem 1:0-Sieg gestern Abend gegen Fortuna Düsseldorf stehen die Königsblauen vorzeitig als Aufsteiger fest. Ausgelassen gefeiert von den Fans. Für viele Menschen in Gelsenkirchen und der strukturschwachen Region ist der Aufstieg weit mehr als nur ein sportlicher Erfolg.
Schalke 04! Freudentanz der Fans. Ein Aufstieg gestern, der die ganze Stadt Gelsenkirchen mitreißt. Gefeiert wurde hier in der Kneipe Friesenstube bis 7 Uhr morgens.
Eine Atmosphäre, das erlebt man, glaube ich, nur ein-, zweimal im Leben. Also.
Heute Morgen musste Ulf Timmermann als Wirt erst mal Bier nachbestellen. Er arbeitet seit 45 Jahren im Ruhrgebiet.
Wer Gelsenkirchen kennt, der weiß, dass wir haben nicht so viel, wo wir uns so drüber freuen können. Und für die Leute ist das so wichtig.
Der Verein Schalke 04, die Schalker Meile, das alles steht auch symbolhaft für den Aufstieg und Fall der Region. Einst geprägt vom Bergbau, heute viel Leerstand und Armut. Die Arbeitslosenquote liegt hier bei mehr als 15%. Deutschlandweit sind es rund 6%.
Gehen Sie mal über die Bahnhofstraße. Ist nicht mehr schön. Einfach nicht mehr schön.
Die Sicherheit fehlt halt ein bisschen in der Stadt Gelsenkirchen. Das ist eins da, wo man nachts eigentlich nicht mehr rausgehen möchte.
Jede fünfte Person in Gelsenkirchen ist auf die soziale Mindestsicherung angewiesen. Doch es gibt Momente, die Hoffnung machen. Die Euphorie, wie hier beim Fanmarsch gestern, sie verbindet und hilft der Region.
Also durch viele Zuschauer, die nach Gelsenkirchen kommen, die Hotels besuchen, Fremdenzimmer, dies und das. Und also das bringt ja Geld rein, wo man dann wieder sagen kann, jetzt können wir dies aufbauen, das aufbauen.
Das Gefühl des Aufstiegs. Es wird viele Menschen in Gelsenkirchen noch lange begleiten.
Und wir bleiben beim Fußball, kommen zur Bundesliga. Dort hat Mönchengladbach den Klassenerhalt perfekt gemacht. Die Borussen gewannen zu Hause gegen Dortmund mit 1:0. Zuvor verpasste St. Pauli einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Im Heimspiel gegen Mainz gab es eine 1:2 Niederlage.
Riesenfrust bei St. Paulis Trainer Alexander Blessin nach Abpfiff. Sein Team wacht gegen den FSV Mainz zu spät auf, zeigt über weite Strecken eine enttäuschende Leistung. Schon nach 6 Minuten geraten die Hamburger in Rückstand. Das hohe Pressing der Gäste wird belohnt. Becker auf Tietz, das 5. Saisontor für den Mainzer Angreifer. Die Hausherren überrumpelt, kommen auch danach nicht besser in die Partie und bleiben hinten zu anfällig. Tietz auf Wittmer. Der sieht den mitgelaufenen Mwene das 2:0 in der 40. Minute. Mainz hat das Spiel komplett im Griff, St. Pauli zu harmlos. Erst gegen Ende des Spiels treten die Gastgeber offensiv in Erscheinung. 87. Minute der eingewechselte Kaas auf den ebenfalls eingewechselten Cissé. Der Anschlusstreffer kommt aber zu spät. Mainz sichert sich mit dem Sieg endgültig den Klassenerhalt. Der FC St. Pauli muss mehr denn je um den Verbleib in der ersten Liga zittern.
Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den Einzug ins Finale der Champions League verpasst. Nach einem 1:1 im Hinspiel unterlagen die Münchnerinnen beim FC Barcelona mit 2:4. Der Traum vom Triple ist damit geplatzt.
Große Enttäuschung trotz deutlicher Niederlage bei den Münchnerinnen, die den erstmaligen Finaleinzug verpassen. Die Gastgeberinnen in den dunklen Trikots machen von Anfang an sehr viel Druck und gehen bereits nach 12 Minuten in Führung. Salma Paraloeo entdeckt die Lücke in der Bayernabwehr. Aber der deutsche Meister hält zunächst dagegen. Einen Konter. Nur 4 Minuten später schließt Linda Dahlmann ab, der Ausgleich, und der Traum vom Finale lebt wieder. Allerdings sind die Gastgeberinnen in der Folge das klar überlegene Team. Erspielen sich nicht nur den 2:1 Führungstreffer Mitte der ersten Halbzeit durch Alexia Putellas, sondern haben auch noch viele andere klarste Torgelegenheiten. Vor den Augen von Frauenbundestrainer Christian Wück legen die Spanierinnen nach dem Seitenwechsel einen Zwischensport ein. Zunächst ist es Payor mit dem 3:1 und nur 3 Minuten später erneut Alexia Putellas. 4:1 für Barca. Die Münchnerinnen werden zu spät mutig. Nach dem 4:2 durch Harder scheitern sie noch zweimal an der Latte und Barca wackelt ein bisschen. Doch das leidenschaftliche Aufbäumen reicht am Ende nicht.
Im Eishockey steht der deutsche Meister fest. Die Eisbären Berlin haben sich mit einem 4:1 in Mannheim erneut den Titel gesichert, zum nunmehr 12. Mal. Und jetzt schauen wir nach Brasilien. Mit einem riesigen Gratiskonzert hat Popstar Shakira dort ihre Fans begeistert. An der weltberühmten Copacabana sang sie auf einer Bühne am Strand vor etwa 2 Millionen Zuschauern. Das Konzert in Rio war als das größte ihrer Karriere angekündigt worden. Mit Hits wie Waka Waka und Hips Don't Lie und La Tortura sorgte Shakira für ausgelassene Stimmung. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 4. Mai.
Wir liegen im Bereich einer Tiefdruckzone, kühlere Luft breitet sich langsam aus. Zu Beginn der Nacht im Nordwesten und Norden noch einige Gewitterschauer, sonst nur einzelne. Am Tag ist es im Südosten länger freundlich, am Nachmittag vom Westen bis zur Altmark verbreitet kräftige Schauer und Gewitter, auch sonst gebietsweise Schauer oder Gewitter, vor allem von der Schwäbischen Alb bis nach Bayern. In der Nacht 15 bis 7 Grad, am Tag 12 Grad auf den Nordseeinseln, 28 Grad in Südostbayern. Am Dienstag ist es an den Küsten freundlich, in der nördlichen Mitte verbreitet Regen oder Schauer, örtlich Gewitter. Auch im Süden und Südosten kommen Schauer oder Gewitter auf. Ähnlich unbeständig der Mittwoch, am Donnerstag ist es im Norden und Nordwesten freundlicher.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Jesse Wellmer geht es um die Frage, wie Schwarz-Rot die schwachen Umfragewerte drehen will. Außerdem berichten wir über den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend.